Die Nachrichten von SRF um 18 Uhr mit Mario Storni. Es sei eine harsche Reaktion, sagt unser Korrespondent, zu den Gegenzöllen, mit denen China auf Trumps Zölle reagiert. Und höhere Mehrwertsteuer und höhere Lohnbeiträge, so will die zuständige Ständeratskommission die 13. AHV-Rente finanzieren. Und das Wetter, morgen sonnig bei 20 bis 23 Grad. China lässt die Zölle, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, nicht auf sich sitzen und ergreift Gegenmaßnahmen. Ab nächsten Donnerstag sollen auf alle US-Waren, die nach China eingeführt werden, zusätzlich 34% Zoll fällig werden. Das ist genauso viel zusätzlicher Zoll, wie Trump auf chinesische Waren angekündigt hatte. SRF-China-Korrespondent Samuel Emch sagt zur Gegenreaktion:
Das ist eine überraschend harsche Antwort aus Peking. Seit Trumps Amtsantritt hat die USA ja bereits dreimal Zölle auf chinesische Güter angehoben. Im März hatte China noch zurückhaltender reagiert, hat seinerseits Zölle auf einzelne US-Agrarprodukte angehoben. Expertinnen und Experten gingen jetzt eigentlich auch davon aus, dass Peking weiterhin so vorgehen wird. Aber nun dreht man eben doch stärker an der Eskalationsspirale.
China hat weiter angekündigt, Klage einzureichen bei der Welthandelsorganisation WTO. Die US-Zölle verletzten nämlich die Regeln der WTO. International wächst die Sorge vor weiteren Zöllen und Gegenzöllen. Die Börsenkurse stürzten wegen der Ankündigung teils ab, wie letztmals vor 5 Jahren bei Ausbruch der Corona-Pandemie. Und nicht nur die Aktienmärkte sind unter Druck, auch der Ölpreis befindet sich seit den Zollankündigungen von Donald Trump auf Talfahrt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel heute im Vergleich zu gestern um über 5 US-Dollar und kostete rund 64,78 Dollar. Damit fiel der Ölpreis auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren. Ende kommenden Jahres bekommen Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz erstmals eine 13. AHV-Rente ausbezahlt. Für den Bund bedeutet dies Mehrkosten in Milliardenhöhe. Noch immer ist dabei unklar, woher das zusätzliche Geld kommen soll. Nun hat sich die zuständige Kommission des Ständerats mit dem Thema befasst und sie legt nicht nur die Finanzierung für die 13. AHV-Rente vor, sie bezieht dabei auch eine mögliche Abschaffung der Rentenobergrenze für Ehepaare mit ein. Für die Finanzierung sollen die Lohnbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern um je 0,1 Prozentpunkte steigen und die Mehrwertsteuer soll in 2 Schritten um maximal 1 Prozentpunkt erhöht werden. Der Bundesrat will zur Finanzierung der 13. AHV-Rente nur die Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte erhöhen. Das Parlament behandelt den Vorschlag in der Sommersession. 2 Meldungen in Kürze. Die Schweizer Behörden wollen verstärkt gegen kriminelle Ausländerinnen und Ausländer vorgehen. Sie schaffen dafür die sogenannte Taskforce Intensivtäter. Bund, Kantone und Gemeinden haben ein entsprechendes Pilotprojekt beschlossen. Ziel sei es, Intensivtäter konsequent zu inhaftieren und auszuschaffen, so der Bund. Und der Kanton Aargau ruft mit einer Kampagne dazu auf, Unkrautvernichter und Schädlingsbekämpfungsmittel sparsamer einzusetzen. Vielen sei nicht bewusst, welche Auswirkungen ein falscher Umgang mit solchen Chemikalien habe, schreibt der Kanton. Die Abbaustoffe der Pflanzenschutzmittel gelangten in die Böden und die Gewässer und somit auch ins Trinkwasser. Nach dem verheerenden Erdbeben in Südostasien vor einer Woche sind 2 Spezialisten aus der Schweiz in Myanmar eingetroffen. Das bestätigte das Außendepartement in Bern. Die Schweizer Experten sollen vor Ort unter anderem helfen, chemische und biologische Risiken zu identifizieren. Da geht es etwa um Seuchen, die von menschlichen Überresten ausgehen könnten. Zudem helfen sie bei der Koordinierung der internationalen Hilfe vor Ort. Erschwert wird die Hilfe durch den Bürgerkrieg, der in Myanmar herrscht. Zwar hat die Militärführung nach dem Erdbeben eine Waffenruhe ausgerufen, dennoch berichtet die UNO von Angriffen des Militärs auf Rebellengruppen. Zudem lasse das Militär keine humanitäre Helfer in bestimmte Gebiete. Der britische Komiker Russell Brand muss sich wegen Vorwürfen der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das hat die zuständige Polizeibehörde mitgeteilt. 2 Jahre lang wurde ermittelt, nachdem Medien über die Vorwürfe berichtet hatten. Nun wird Brand unter anderem wegen Vergewaltigung in 2 Fällen und sexueller Nötigung angeklagt. Die Vorfälle gehen laut der Polizei auf die Jahre 1999 bis 2005 zurück. Insgesamt werfen 4 Frauen dem Komiker sexuelle Übergriffe vor. Brand selbst bestreitet die Vorwürfe. Die Börsendaten übermittelt von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.649 Punkten und damit deutlich im Minus, nämlich minus 5,1%. Ebenfalls abwärts geht es in New York. Der Dow Jones Index fällt um 3,2%. Der Euro wird zu 94,15 gehandelt und der Dollar zu 85,55. Soweit die Meldungen. Und die Wetteraussichten, auch morgen ist es sonnig, erst gegen Abend ziehen im Osten Wolkenfelder auf. Nach einer kühlen Nacht wird es wieder warm mit 20 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Manuel Risi.
SRF 2 Kultur.
Studio 2 mit Ihren Grüttern, wir steuern aufs Wochenende zu mit Musik für eine Auszeit. Pose, Pause, so heißt diese Nummer von der Zürcher Band District 5.
We'll be right back.
District 5, die Band aus Zürich. Sie spielt nächste Woche am Mittwoch beim GUI Jazz Festival. Der nächste Song heißt Long Distance Runner und erzählt die Geschichte eines legendären Marathons bei der Olympiade in Rom 1960. Damals trat der äthiopische Läufer Adebe Bikila barfuß an. Keiner nahm ihn ernst. Und dann gewann er und stellte auch noch eine neue Weltbestzeit auf. Daran erinnert dieses Stück hier vom neuen Album der Bieler Band Putzmarie.
Blistering heat up at the city of Rome on September 10th, 1960. There the man the park for a long and exhausting race across this great heat. They will run on ancient large blast of stone, rectangular pieces made for the foot, to match for a match and barefoot. Of an African runner whose shoes happen to worn now, to be worn again on the match and pay to be found. So he runs without footwear, like he's done all his life, like he's used to, like he knows nothing else. But there is naked footage to plaster stone in a high rhythm at fast pace, and one could think that he applauds himself for this sublime and unbelievable grand performance the young man is about to complete. Himself smacking, clapping, tapping. That is the sound, the music he plays while running bravely through this heat. Complete. And while he runs through the old Appian ways, he thinks about home and about the desert and about the blistering heat he's used to. He grew up in. Ran all his life on the Abyssinian plateau. Italian soldiers stand aside of the road, holding flickering torches. They become torch holders for the long distance runner. They become torch holders for the long distance runner. Faster, further, and away from all, but in the end he wins it all. Beautiful and athletic, feet of achievement, an undeniable, profound statement. It's as he's applauding to himself, a terrific protest on its own. It's as he's applauding to himself,
Long Distance Runner, ein Song vom neuen Album von Putzmarie aus Biel. Er stehe quer zur Welt, das sagte Peter Handke einmal über den jungen, hochtalentierten Lyriker Rolf-Dieter Brinkmann, der es sich und auch anderen nicht leicht gemacht hat. Brinkmann zweifelte sehr an sich selbst.
Manchmal bin ich auch sehr ängstlich, weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen?
Rolf-Dieter Brinkmann war sehr ehrlich, auch in seinen Texten. Er konnte direkt sein, roh, vulgär auch, aber ebenso empfindsam und zärtlich. Was die Texte von Rolf-Dieter Brinkmann auch heute noch zu einem Leseerlebnis machen, dazu der Kontext heute um 6:30 hier auf SRF 2 Kultur.
Thank you.
Das Lodi Trio aus Luzern hier mit Yellow Lotus. Der Name der nächsten Band bedeutet auf Damaschek, der Sprache der Tuareg, sowohl Bündnis wie auch Zukunft. Eine interessante Doppelung. Und man hört ihre Musik an, dass ihr Vorbild die Wüstenrockband Tinariven ist, die Tuareg-Musik mit Rock und weiteren Stilen verbindet. Tuareg-Band Tamikrest. Was ihre Muttersprache ist, das ist im Fall der nächsten Sängerin nicht leicht zu beantworten. Flo Perlin lebt in London. Sie hat irakische und belarussische Wurzeln und sie suche noch nach ihrer Muttersprache, singt sie hier in ihrem Song «Mother Tongue».
Watch us adapt in the strangest of ways. Watch us exist with the fears that we made. Though I'm packing my bags, I won't be long. Take all the comfort in me. Pull me apart and let everyone see. I'm packing my bags, I won't be long. Well, I tried to speak, but I said none. I tried to find my mother tongue. The house I knew was filled with doubt. The clothes I wore inside out. Sometimes I ask, is it here where I'm from? Sometimes I ask what it means to belong. Sometimes I think I've been thinking too long. I'm just trying to find my mother tongue. I'm just trying to find my mother tongue. Unsaid. The place I've been longing is right there in my head. Oh, I'm packing my bags, I won't be long. Breathe out the questions inside. See how it feels when there's no need to hide. Oh, I'm packing my bags, I won't be long. Well, I tried to speak, but I said none. I tried to find my mother tongue. The house I knew was filled with...
Auf der Suche nach der Muttersprache und nach Zugehörigkeit, Mother Tongue mit Flo Perlin im Studio 2 Programm, das Alin Stadler vorbereitet hat für diesen Freitag. Und jetzt wird's dann gleich 6:30.
SRF 2 Kultur.
Wild, wütend, frech. Die Literatur im Deutschland der 1960er Jahre brachte einen völlig neuen Ton hervor. Einer der wichtigsten Vertreter war der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann, ein Sprachberserker und einer, der früh gestorben ist. Brinkmanns Tod jährt sich nun zum 50. Mal. Im Kontext erfahren Sie, weshalb er zu einer Kultfigur der deutschen Literaturgeschichte geworden ist.
Meist schreibe ich abends oder nachts, weil ich den Tag nicht mehr draußen ertragen kann, der immerzu in dieses kleine Zimmer dringt.
Der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann ist hier mit dem Mikrofon unterwegs. Es ist 1973. Brinkmann macht in Köln Aufnahmen für sein Hörspiel »Die Wörter sind böse«.
7 Gedichtbände, 2 Erzählungsbände, einen Roman, 2 Übersetzungen aus dem Amerikanischen, 2 Anthologien, 3 Hörspiele. Das macht 17 größere Arbeiten in 8 Jahren und davon kann ich nicht leben.
Rolf-Dieter Brinkmann gilt als einer der bedeutendsten deutschen Lyriker der Nachkriegszeit.
Im April 1975 stirbt er einen tragischen Tod. Er ist 35. Er will eine Straße in London überqueren, schaut auf die falsche Seite, läuft los und wird überfahren. Er ist sofort tot.
Rolf-Dieter Brinkmann wird Kult, wie die Musiker, die er verehrt und die ebenfalls früh gestorben sind. Jim Morrison, Jimi Hendrix.
Brinkmann ist ein sehr präziser, sehr scharfer und auch sehr kritischer Beobachter,
sagt der Autor und Medienrechtler Michael Töteberg. Zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Alexandra Waser hat er jetzt die erste Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann geschrieben.
Was bei Brinkmann einfach sehr stark ausgeprägt ist und für seine Zeit damit sehr, sehr früh war, ist das autofiktionale Schreiben.
Wer war dieser Rolf-Dieter Brinkmann? Was hat ihn ausgemacht?
Und warum ist er heute, 50 Jahre nach seinem Tod, immer noch unbedingt lesenswert?
Du stellst uns Rolf-Dieter Brinkmann vor, Franziska Hirsbrunner. Du bist Literaturredaktorin bei SRF 2 Kultur. Mein Name Bernhard Senn.
Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Fechter im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder. Viel krüppeliges Grünzeug. Katholisch verseucht.
Ja, und mit diesen biografischen Grundangaben ist der Ton schon gesetzt?
Ja, Rolf-Dieter Brinkmann liebte dieses Staccato.
Dann lass uns diesen Ton aufnehmen und gleich mal weiterführen. Also, Eltern?
Vater Buchdrucker, Mutter Köchin, bescheidene Verhältnisse.
Schule?
Brinkmann hasst sie, stört notorisch.
Abschlüsse?
Gymnasium abgebrochen, Buchhändlerlehre.
Drogenerfahrung?
Hauptsächlich Cannabis und sehr viel Bier.
Erste Veröffentlichung?
Der Gedichtband Ihr nennt es Sprache, 1962, Brinkmann ist da 22.
Zivilstand?
Verheiratet, seit 1964 mit Marlene Kramer, Pädagogikstudentin. 1964 kommt auch Sohn Robert zur Welt, geistig behindert, ein großer Kummer.
Finanzielle Lage?
Konstant katastrophal.
Wichtigste Werke?
In der Reihenfolge ihres Erscheinens, Keiner weiß mehr, ein autobiografischer Roman, dann Westwärts 1 und 2, Gedichte, Brinkmanns berühmtestes Buch, und Romblicke, ein Arbeits- und Tagebuch.
Franziska, was fasziniert dich an Rolf-Dieter Brinkmann?
Er ist radikal, subjektiv, ganz nah am Alltag. Er sprengt alle Formen. Er arbeitet multimedial, also mit Audiofilm, Fotografie, Massenmedien. Das kommt immer improvisiert daher bei ihm, ist aber akribisch durchgearbeitet. Es ist meist grell. Es gibt auch viel berührend Stilles und Zärtliches, aber manchmal nervt er mich auch mit seinen berühmten Schimpftiraden. Ich habe dir mal eine rausgesucht aus seinem Hörspiel »Die Wörter sind böse«. Das ist einigermaßen gemäßigt.
Den Mantelkragen hochgeschlagen, durch diese kleine, mickrige Dunkelheit, unter dünnen Bäumchen vorbei, vorbei an kahlen Häuserwänden. Hier in Köln. Köln ist die schmierigste Stadt, die ich kenne. Die schmierigste, versauteste, dreckigste, blödeste, verschissenste, verpinkelste, stinkendste Stadt.
Also in so eine Stadt würde ich um keinen Preis ziehen wollen, aber ich nehme an, er übertreibt.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also Köln war in den 1960er Jahren noch sehr arm, sehr grau, sehr kleinbürgerlich. Und vom Krieg gezeichnet, und was das Schimpfen betrifft, wenn wir es heute hören, wirkt es etwas pubertär, aber es ist ein echtes Leiden an der Welt, am Kaputten rundherum, und es ist ja auch sehr kunstvoll gemacht, es ist kein spontanes Schimpfen. Ich wüsste jetzt niemand, der solche Tiraden loslassen konnte, wie Brinkmann, vielleicht Thomas Bernhard.
Aber wie konnte jemand mit einer derart negativen Haltung durchkommen im Literaturbetrieb jener Zeit?
Brinkmann galt als genial, also hat man versucht, sich mit ihm zu arrangieren, aber es war schon schwierig. Also er sei ein Berserker, hielt ein Verleger mal fest und schrieb dann weiter, er war wie ein Jungstier, immer auf der Suche nach dem roten Tuch, auf das er losgehen konnte.
Gut ausgedrückt. Was deckt denn hinter Brinkmanns Wut?
Es war auf jeden Fall Verunsicherung, es war Trauer, es war Verzweiflung über den Mief der Nachkriegsjahre. Ich glaube, wir machen uns heute auch keine Vorstellung mehr darüber, wie der Krieg und vor allem der Nationalsozialismus verdrängt wurde. Es gibt ja jetzt diese Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann von Michael Töteberg und Alexandra Waser, und die behandelt diese Nachkriegszeit sehr ausführlich. Ich möchte das Gedicht einspielen, das der Biografie den Titel gegeben hat. Ich gehe in ein anderes Blau.
Zerstörte Landschaft mit Konservendosen. Die Hauseingänge leer. Was ist darin? Hier kam ich mit dem Zug nachmittags an, zwei Töpfe an der Reisetasche festgebunden. Jetzt bin ich aus den Träumen raus, die über eine Kreuzung wehen. Und Staub, zerstückelte Pavannen aus totem Neon, Zeitungen und Schienen. Dieser Tag, was kriege ich jetzt? Einen Tag älter, tiefer und tot. Er hat gesagt, dass sowas Leben ist. Ich gehe in ein anderes Blau.
Eine nüchterne Bestandesaufnahme mit einem Ausblick ins Offene am Ende.
Ja, aber so nüchtern finde ich es gar nicht. Also für mich schwankt es zwischen Abscheu und Zärtlichkeit und dem Wunsch, in eine bessere Welt zu entfliehen. Brinkmann galt ja mal als der Popliterat. Die wichtigsten Stichworte diesbezüglich für seine Arbeit: Aufbegehren gegen die Gesellschaft, Konzentration aufs Abbild des Alltags, Experimentieren mit rauschhaftem Schreiben, Versuche, Bewusstseinsströme einzufangen.
Ja, und hat Brinkmann nicht auch diese bahnbrechende Anthologie mit dem Titel Acid herausgegeben? Also das ist ja eine Sammlung von US-amerikanischen Texten der Beat Generation.
Ja, das war Brinkmann zusammen mit seinem engen Freund Ralf Rainer Rigula. Brinkmann hat nicht nur gedichtet, sondern er hat auch sehr viel herausgegeben. Und in Acid hat er Texte von zum Beispiel Jack Kerouac oder William Burroughs versammelt oder auch Comics von Robert Crumb und ging dann aber sehr bald auch wieder auf Distanz zu diesen Autoren.
Warum?
Die Beat-Literaten wurden ihm zu seicht und zu belanglos. Er fand, sie erstarrten zu sehr in einer Pose, also zum Beispiel diesem On the Road, was ja dann ganz viele kopiert haben. Und er wollte den inhaltlichen Fokus stärker darauf setzen, was weh tut, was ihm weh tut, was in der Gesellschaft weh tut. Sein Biograf Michael Töteberg sagt, dass dieses künstlerische Konzept auch sehr viel zu tun habe mit seiner Persönlichkeit.
Ja, Brinkmann ist ziemlich kompromisslos und radikal und entsprechend. Er ist ja auch ziemlich maßlos dann in seinen vernichtenden Urteilen und seinen Hasstiraden. Also da ist sozusagen mit der Umwelt und der Gesellschaft, die er sieht, nicht einverstanden. Und daraus kommt natürlich eine Opposition. Und ich fand, dass Peter Handke gut Brinkmann charakterisiert hat, weil er gesagt hat, das sei ein Ich, das quer liegt zur Welt. Und das ist es auch. Und dass er sozusagen aus dieser Welt raus will in ein anderes Blau, ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen.
Woher kam denn diese heftige Opposition gegen die Welt?
Ich würde sagen, aus seiner extremen Sensibilität und dadurch auch aus einer schmerzhaft genauen Wahrnehmung. Das merkt man zum Beispiel, wenn Brinkmann von seiner Herkunft aus der Provinz spricht. Er sieht immer Fallgruben, wo andere vielleicht denken würden, so ist es halt. Es gibt aber auch Dinge, über die er selten spricht, wie seine Biografin Alexandra Waser weiß.
Was ihn belastet hat, ist, dass seine Familie seit Generationen zur Miete wohnte und dass gerade dies in einem bäuerlichen Landkreis ein gesellschaftliches Makel darstellte. Denn man kann fast sagen, dass Menschen dort ein religiöses Verhältnis zum Eigentum und Besitz hatten. Und Brinkmann wird das nicht los. Bedauert immer wieder die Unsicherheit, die damit verbunden ist, dass man auch in Köln noch zur Miete wohnt und das tun muss.
Rolf-Dieter Brinkmann lebte mit Frau und Kind sehr prekär in Köln in einer feuchten Zwei-Zimmer-Wohnung. Immer war er im Rückstand mit der Miete. Natürlich ist das ein gewisser Widerspruch, ein Rebell, der sich Wohneigentum wünscht. Aber zu Brinkmann gehörte Widerspruch wie Deckel zu Topf.
Es ist eine sehr ambivalente Haltung natürlich. Die hängt auch damit zusammen, dass er einerseits auf keinen Fall zum Literaturbetrieb dazugehören will. Andererseits natürlich zum Literaturbetrieb dazugehört. Und daher kommt auch sehr viel von diesen Ausrastern, die er hat, weil er dann wieder versucht, bloß nicht dazuzugehören. Andererseits dieses Fechter, diese Kleinstadt, Provinz und so weiter, aus der er raus will. Aber das ist jetzt kein Jugendlicher, der nun endlich raus ist in die Welt und so. Nein, er kehrt immer wieder nach Fechter zurück. Er hat auch die alten Schulfreunde oder die alten Kollegen aus der Buchhandelslehrungszeit. Das sind Kontakte und Freundschaften, die er weiter pflegt.
Rolf-Dieter Brinkmann kam 1940 zur Welt. Also als kleines Kind hat er den Krieg erlebt. Ist der Krieg Thema in seinem Werk?
Er thematisiert es nicht so ganz, aber es gibt durchaus ein Kriegstrauma bei ihm. Und das hat auch damit zu tun, dass die Eltern ganz in der Nähe vom Fliegerhorst in Vechta wohnten. Die Mutter hat da sogar in der Kantine vom Fliegerhorst gearbeitet. Also wir denken immer bei den großen Bombenangriffen an Dresden, Hamburg und so weiter. Aber auch Vechta wurde bombardiert, eben wegen dieses Fliegerhorstes. Und als kleines Kind, das taucht immer mal wieder als Trauma auf, wie die Wände wackeln, wie er nachts durch die Wohnung schleicht und eigentlich seine Mutter ihn auch nicht beruhigen kann. Also Brinkmann ist ein Mann, der durchaus viele Ängste hat, die er nicht immer in den Gedichten so ausdrückt, die man aber sehr viel in seinen autobiografischen Aufzeichnungen wiederfindet.
Was sich dort auch wiederfindet, ist seine Skepsis gegenüber der erwachsenen oder älteren Generation, gerade weil diese am Krieg beteiligt war oder diesen ermöglicht hat und mitgelebt hat. Und das ist auch etwas, was man ganz stark spürt, wenn er über seine Lehrer spricht, die Älteren, die im Krieg waren und ihm jetzt noch etwas beibringen sollen.
Brinkmann schreibt tatsächlich nur in autobiografischen Texten und in Briefen so ganz direkt über den Krieg. Aber die Folgen des Krieges sind in seiner Lyrik sehr präsent, als eine Art unheimliches Gift im Nachkriegsalltag.
Hey, Vater, in der blauen Jacke, verkleidet als Spaziergänger nach dem Krieg. Du schaust ängstlich zwischen den Baumstämmen. Der Krieg ist aus. Hast du das vergessen? Jetzt seid ihr tot. Verreckt an eurem Land.
When the music's over here, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights.
Yeah. Franziska, Rolf-Dieter Brinkmann war also ein Mensch in Opposition, einer, der ja nirgendwo dazugehörte und nirgendwo dazugehören wollte, der das auch lautstark kundtat. Was beeindruckt dich an ihm als Literat am meisten?
Dass er sich den schwierigen Seiten des Lebens stellte und das und die Welt überhaupt so unglaublich genau in Worte fassen konnte und dabei ganz unprätentiös war. Er wolle einfach so gut wie möglich schreiben, sagte er einmal. Aber es sei wie im Lied der Doors, when the music is over, turn out the lights. Wenn das Gedicht geschrieben sei, müsse es für sich selbst stehen können.
When the music is your special.
Rolf-Dieter Brinkmann schrieb immer nur über das Alleralltäglichste, zum Beispiel über das Mietshaus, in dem er wohnte. Und das tat er dann aber in einer immensen Breite von Stimmungen und Eindrücken. Ich habe ein Gedicht aus dem Band Westwärts 1 und 2 mitgebracht, das das, finde ich, besonders schön zeigt.
O friedlicher Mittag, mitten in der Stadt, mit den verschiedenen Mittagessengerüchen im Treppenhaus. Die Fahrräder stehen im Hausflur, abgeschlossen, neben dem Kinderwagen, kein Lautes zu hören. Die Prospekte sind aus den Briefkästen genommen und weggeworfen worden. Die Briefkästen sind leer. Sogar das Fernsehen hat die türkische Familie abgestellt, deren Küchenfenster zum Lichtschacht hinaufgeht. Ich höre Porzellan, Teller und Bestecke, dahinter liegen Gärten, klar und kühl, in einem blassen Frühlingslicht. Es sind überall die seltsamen Erzählungen von einem gewöhnlichen Leben, ohne Schrecken am Mittwoch, genau wie heute. Der Tag ist regenhell, verwehte Laute. O friedlicher Mittwoch mit Zwiebeln auf dem Tisch, mit Tomaten und Salat. Die Vorhaben und Schindereien sind zerfallen, und man denkt, wie friedlich der Mittwoch ist. Wolken über dem Dach. Blau und Stille in den Zimmern, friedlich und still und genauso offen wie Porree, wie Petersilie grün ist und die Erbsen heiß sind.
Ja, dieses Mietshaus, das sehe ich regelrecht vor mir. Also ich rieche es, höre es, stelle mir vor, dass die nachbarschaftlichen Verhältnisse nicht immer ganz einfach sind.
Mir geht's auch so und ich spüre aber auch eine große Sehnsucht, so eine generelle Sehnsucht nach Frieden, nach Sinn, nach einem Ausweg. Und das ist ja alles in eine große lyrische Geste gefasst. Für mich ist Rolf-Dieter Brinkmann ein rechtes Stück weit auch ein verkappter Romantiker.
Wie sahen ihn denn die Zeitgenossen? Also beziehungsweise welchen Ruf hat er in den 1960er Jahren unter seinesgleichen?
Einen guten. Michael Töteberg hat ja den Kollegen Peter Handke erwähnt, der sagte, Brinkmann sei ein Ich, das querliege zur Welt. Und Handke meinte das sehr lobend. Auch bei den Verlagen kam man ihm erstaunlich entgegen, obwohl er sich so oft unmöglich benahm. Er arbeitete ja multimedial. Dann sollte also zum Beispiel Text rechts und links vom Foto verlaufen, genau da, wo er es wollte. Und dann sollten noch Zeitungsschnipsel überblendet werden und so weiter. Und das wurde gemacht. Also man hielt Brinkmann recht hoch. Der ostdeutsche Dramatiker Heiner Müller nannte ihn sogar das einzige Genie in der westdeutschen Literatur. Da sagt dann der Biograf Michael Töteberg, es stecke aber auch viel Arbeit dahinter.
Ja, wenn man sich alle Materialien ansieht, sieht man, wie er gearbeitet hat. Und es ging ihm ja immer um die Gegenwart und das Festhalten des Moments. Und das hat er dann sozusagen schon im Gedicht notiert. Aber einen Tag später hat er das Gedicht überarbeitet. Und zwar sehr genau und sehr geschickt überarbeitet. Und man sieht auch, dass selbst Gedichte, die schon gedruckt waren, er nochmal überarbeitet hat. Also das ist schon auch ein Literaturarbeiter. Und es ist nicht alles sozusagen so aus dem Lameng und geniehaft einfach hingeschrieben.
Ja, ich glaube, das ist wirklich was, was wir auch festgestellt haben, was auch einige seiner Zeitgenossen gesagt haben. Brinkmann war ein manischer Arbeiter. Und er hat in einem Tempo gearbeitet, dass viele seiner Schriftstellerkollegen, mit denen er zusammengearbeitet hat, gesagt haben, sie können da nicht mehr mit. Diese Leidenschaft und dieses Arbeitspensum sei kaum zu bewerkstelligen.
Ja, das klingt nach einem Leben, das ja wie die sprichwörtliche Kerze an beiden Enden brennt.
Ja, heute würde man vielleicht von einer bipolaren Störung sprechen. Nur schon in welchem Ausmaß Brinkmann Briefe schrieb und dann teils bis zu 40 Seiten lang. Er musste einfach alles abbilden. Er fraß sich regelrecht durch die Realität.
Ja, und das ist eine Realität, die nicht nur ihn betrifft, sondern uns Lesende berührt, also allgemeingültig ist.
Ich antworte erstmal mit einem Gedicht beziehungsweise einem Ausschnitt aus Ganelloni in Olevano. Brinkmann war 1972 ein Jahr lang Stipendiat in der Villa Massimo in Rom, hielt sich aber hauptsächlich in einem Bergdorf auf Olevano.
Eines Morgens um 10 steht eine Braut frierend auf der Straße, abgerückt von den Männern, die reden, allein, mit einem winzigen Strauß künstlicher Blumen in der Hand und macht genau dasselbe Bild wie tags vorher ein Foto in der Fotoromanze, die um den frischen Salat gewickelt wurde. Wird es gleich schneien? So weiß flattert das geliehene Weiß im Vormittagslicht um den Körper und ist doch nur ein Fleck am matschigen Wegrand neben den Bäumen, die abgesägt sind.
Die arme Braut, denke ich, und es geht über sie hinaus. Es geht eigentlich um eine existenzielle Geworfenheit und das ist bei Brinkmann eben nie Pose. Es ist nicht narzisstisch. Die Einsamkeit dieser jungen Frau interessiert ihn wirklich. Er hat das so gesehen und dann schreibt er es auf. Er hat diesen Blick fürs Detail und er nimmt die Tragik sehr ernst.
Jetzt war Rolf-Dieter Brinkmann ja eine Figur im Literaturbetrieb der 1960er Jahre. Wie hat er sich zum Zeitgeist verhalten, also zur 68er-Bewegung?
Brinkmann kümmerte sich nicht um Ideologien. Er sah sich ausschließlich als Dichter. Und für den Biografen Michael Töteberg ist das ein Grund, warum er sich immer noch so gut liest.
Wenn man überlegt, wie Brinkmann auch über seine Kollegen herzieht, also da waren ja nicht nur die Großschriftsteller, die es damals gab, Böll und Walser und so, sondern auch über die unmittelbaren aus derselben Generation, die man fast schon alle gar nicht kennt. Brinkmann hat sich erstaunlicherweise sehr lebendig gehalten und das liegt auch daran, dass er erstens nicht in der Ideologie so, wir sind 1968 und es gibt Autoren, die wirklich sozusagen gerade eine Revolutionsromantik pflegen. Da konnte Brinkmann gar nichts mit anfangen. Da steht er außen vor und er ist doch in der Hinsicht ein Autor, der sich dadurch, dass er sich von diesen Sachen freigehalten hat, auch heute noch sehr gegenwärtig ist. Und dazu kommt natürlich, er hat einen ganz eigenen Sound. Man kann diesen Brinkmann-Sound überall wiederfinden. Ich glaube, wenn man anfängt, Brinkmann zu lesen, liest man weiter.
Ich habe den Brinkmann-Sound im Original mitgebracht. Es ist die Aufnahme einer Lesung in Cambridge. Brinkmann las dort am 19. April 1975, also 4 Tage vor seinem Unfalltod, sehr gut gelaunt. Das Charmante an dieser Aufnahme ist, er liest Englisch. Wir zoomen ins Langgedicht mit dem Titel Ein Gedicht, a Poem.
Here in this poem everything is quiet. Nobody is complaining. Nobody talking in this poem. Here in this poem, there aren't any working people beating one another up. The poem is simply this poem here. It contains no keys for opening doors. There are no doors in this poem. The poem here has no music in it. Nobody sings in this poem, and nobody is imitating anybody. Nobody screams here in this poem. Nobody curses or fucks or eats or takes dope. Here in the poem, you can't kiss anyone. Here in the poem, also, you can't piss. You can't do anything at all with this poem. The poem is made of nothing but negotiation. These negotiations in this poem keep multiplying. There's no pot in this poem. In this poem, no one laughs. The poem knows nothing about
it. Ja, das hat etwas von Spoken Word.
Und es ist cool, finde ich. Also wenn man es hört, versteht man, dass noch in den 1980er Jahren die Rede davon war, dass Brinkmann was sei für Gymnasiasten, die kein Instrument spielen können.
Jetzt Brinkmanns Biografin Alexandra Waser hat vorhin einmal gesagt, Brinkmann sei so etwas wie ein Pionier der Autofiktion gewesen. Also dieses Schreiben mit stark autobiografischen Anteilen, das ist ja gerade wieder sehr populär.
Ja, aber bei Brinkmann ist es wirklich die verschärfte Variante. Ich wüsste auch heute niemanden, der das eigene Leben und das seiner Nächsten so konsequent und so offen in Literatur verwandelt.
Naja, der Norweger Karl-Ove Knausgård.
Weichspüler. Im Ernst, Knausgård wirkt für mich ziemlich gepflegt im Vergleich zu Brinkmann. Der geht niemals so sehr an die Schmerzgrenze. Diese Schmerzgrenze, die kann man nachlesen in Brinkmanns einzigem Roman »Keiner weiß mehr« von 1968. Der war damals übrigens ein Bestseller. Er handelt von Brinkmanns Alltag mit seinen Schwierigkeiten. Dazu gehörte die Geldnot, die versiffte Wohnung, die Probleme mit dem behinderten Kind, Eheprobleme. Wir hören hier den Ausklang eines spätabendlichen Streits.
Was? Was war das denn? Nichts. Da lagen umgekippt ihre gelben Lackstiefel. Durch die Tapete seitlich des Fensters schimmerten verwischt Placken Feuchtigkeit. Sie stand unbewegt vor ihm zurückgewichen am Spülstein. Nichts, es war nichts. Verrückt, jede Anstrengung war umsonst. Er war nicht durchgekommen. Es war schon zu spät, nach 1, und das Licht war trüb. Sie hatte die Schüssel gespült, in der sie morgen früh den Brei für das Kind anrühren würde. Ein sauberer Teelöffel lag daneben. Und daneben stand die Packung Grieß. Einfache Sätze. Aber jeder Satz war falsch.
Das lässt eigene Erinnerungen an unaufgelöste Streitsituationen aufsteigen.
Ja, es ist beklemmend, finde ich auch. Es ist immer wieder beklemmend, weil es auch um eine ganz prinzipielle Ratlosigkeit geht. Eben dieses »Keiner weiß mehr« im Titel.
Das heißt im Detail?
Also, es heißt, die als muffig und feindselig empfundene Außenwelt, die Probleme, die Brinkmann mit sich selbst und mit seinen Nächsten hatte. Er macht da eine akribische Bestandesaufnahme und schreckt auch nicht vor dem Thema Sexualität zurück. Das hat nichts Voyeuristisches, aber es ist absolut schonungslos, ganz besonders in der Beschreibung all dessen, was nicht klappt.
Das finde ich auch, und das ist eine Art, wie man selbst heute nicht mal mit der besten Freundin vielleicht sprechen würde. Also es ist dieses ganz nah und intim, und ich glaube, das ist mit das schwierigste Thema in der Literatur immer schon gewesen, Sexualität als Akt zu beschreiben. Und Brinkmann ist da einfach mit einer der ehrlichsten Autoren.
Ich finde, Brinkmann ist überhaupt einer der ehrlichsten Autoren. Er stellt sich allem, auch seinen Selbstzweifeln.
Wahrscheinlich bin ich überhaupt kein Schriftsteller. Ich weiß gar nicht, was ein Schriftsteller ist.
Manchmal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. Weil die Leute überall denken, da kommt ein Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm da und warten, was der eigentlich sagt. Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich diesen Leuten, die irgendwo sitzen und darauf warten, dass jemand spricht, was kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben habe.
Rolf-Dieter Brinkmann, der Dichter als Berserker und Kultfigur. Das war im Kontext von dir, Franziska Hirsbrunner. Sounddesign Michael Studer, Produktion Alice Henkes. Die erste Biografie zu Rolf-Dieter Brinkmann aus Anlass seines 50. Todestags heißt »Ich gehe in ein anderes Blau«. Verfasst haben sie Michael Töteberg und Alexandra Waser und erschienen ist sie im Rowohlt Verlag. Die Texte von Rolf-Dieter Brinkmann hat Thomas Douglas gelesen. Mein Name Bernhard Senn.
Radio SRF Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Freitag, dem 4. April. Chinas Retourkutsche. Peking reagiert auf Donald Trumps Handelspolitik und erlässt auf US-Waren ebenfalls zusätzliche Zölle von 34%. Das Dilemma der Schweiz. Der Bundesrat setzt auf Gespräche mit den USA, hat aber nicht allzu viel in der Hand. Dann Myanmar eine Woche nach dem schweren Beben. In der Stadt Sagaing kommt kaum Hilfe an.
Unter den Trümmern findet man Leute, die wegen Knochenbrüchen sich nicht mehr bewegen können, mangels Internet- oder Telefonverbindungen keine Ärzte aufrufen können. Das Spital ist auch zerstört.
Erzählt die Schweizerin Nathalie Manak, die seit Jahren in der Region lebt. Und der Bürgerkrieg macht alles noch schlimmer. Und Abfallberge in Birmingham. Seit Wochen streikt die Kehrichtabfuhr. Ideale Bedingungen für Ratten.
Then you can see the teeth marks in the bags. And I can actually smell them as well. It's just disgusting.
Wer könne sie riechen? Es sei absolut eklig, sagt William James Timms. Unterwegs mit dem Rattenfänger hier. Im Echo der Zeit. China schlägt im Handelskonflikt mit den USA zurück. Auf alle US-Waren werde ab dem 10. April ebenfalls ein zusätzlicher Zoll von 34% fällig, so das Finanzministerium in Peking. Dies, nachdem US-Präsident Trump gestern zusätzliche Zölle auf chinesische Waren angekündigt hatte, in derselben Höhe. Zudem hat China bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde eingereicht. Ich habe China-Korrespondent Samuel Emch gefragt. Gestern noch hat sich China zurückgehalten. Wie schätzen Sie nun die Gegenreaktion ein?
Das ist eine überraschend harsche Antwort aus Peking. Seit Trumps Amtsantritt hat die USA ja bereits dreimal Zölle auf chinesische Güter angehoben. Im März hatte China noch zurückhaltender reagiert, hat seinerseits Zölle auf einzelne US-Agrarprodukte angehoben. Expertinnen und Experten gingen jetzt eigentlich auch davon aus, dass Peking weiterhin so vorgehen wird, aber nun dreht man eben